Das NDR2 Update um 12 mit Kevin Bieler.
Nach dem Erdbeben in Myanmar erreicht die Hilfe nur schleppend die Menschen vor Ort. Und Hunderttausende in der Türkei fordern die Freilassung von Oppositionspolitiker Imamoglu. Mehr als 1.600 Tote, das ist die aktuelle Bilanz aus Myanmar nach dem Erdbeben dort am Freitag. Und mehr als 3.000 weitere Menschen wurden mittlerweile verletzt. Die US-Erdbebenwarte, die das Beben auf eine Stärke von 7,7 geschätzt hatte, befürchtet sogar, dass in Myanmar mehr als 10.000 Menschen wohl ums Leben gekommen sein könnten. Maximilian Seib, NDR2 Singapur, wie ist denn die Situation mittlerweile in Myanmar?
Die Situation ist nach wie vor dramatisch und positive Meldungen sind rar. Eine gab's in Mandalay, der Millionenstadt nahe des Epizentrums. Da ist eine Frau aus den Trümmern ihres Hauses befreit worden. 30 Stunden war sie dort eingesperrt. Sie hat überlebt, viele andere schaffen es allerdings nicht. Das liegt daran, dass vielerorts gar nicht genau klar ist, wer sich noch unter den Trümmern befinden könnte und wo. Und daran, dass Ausrüstung fehlt, um Verschüttete dort zu befreien. Das heißt, die Menschen müssen mit ihren bloßen Händen versuchen, den Schutt und die Trümmer beiseite zu schaffen. Unzählige Häuser sind zerstört worden, aber auch Brücken, Straßen. Wir sehen Bilder von tiefen Kratern, die sich im Asphalt aufgetan haben. Und das hat zur Folge, dass es schwer ist, Hilfe dorthin zu bekommen, wo sie benötigt wird. Es sind aber nicht nur Städte betroffen, auch viele kleinere Orte. Wir haben mit jemandem vom Inlesee sprechen können. Vor dem Bürgerkrieg war das ein beliebtes Touristenziel. Und von dort hören wir, dass 80% der Häuser in den Dörfern zerstört seien.
Ist denn internationale Hilfe auf dem Weg ins Erdbebengebiet und zu den Menschen?
Ja, es ist Hilfe eingetroffen. Aus China, aus Indien sind Hilfskräfte in Yangon, der größten Stadt Myanmars, gelandet. Auch andere Länder wie Russland, Malaysia, Singapur haben Unterstützung geschickt. Aus Deutschland kommen die Malteser mit Einsatzkräften und Hilfsgütern. Aber die Situation ist komplex. Zum einen, weil eben Wege kaputt sind, aber auch, weil Myanmar im Bürgerkrieg ist. Fraglich ist, ob die Militärregierung in Myanmar zulässt, dass in diesem Bürgerkriegsland überall Hilfe ankommt. Während die wichtigste Oppositionsbewegung angekündigt hat, 2 Wochen lang die Kämpfe einzustellen, hat die Militärjunta mitten in dieser humanitären Katastrophe mehrere Luftangriffe auf ihre Gegner durchgeführt. Diese unsichere Lage, die sorgt dafür, dass einige Hilfsorganisationen nicht kommen.
Dann gucken wir nach Bangkok in Thailand. Da ist ja ein nicht fertiggestelltes Hochhaus eingestürzt. Mehr als 1 Dutzend Menschen sind gestorben, viele werden noch vermisst. Wie ist die Situation da?
Ja, noch haben die Rettungskräfte die Hoffnung nicht aufgegeben. Die Baustelle ist allerdings schwer zugänglich. Der Boden, der ist sehr instabil und der Trümmerberg, der ist riesig. Die Rettungskräfte, die bemühen sich, Wasser und Lebensmittel zu den Betroffenen zu bekommen. Klar ist, sonst haben sie nur noch bis morgen. Denn 3 Tage, so lange schaffen Menschen ohne Wasser. Mittlerweile sind auch chinesische Experten vor Ort, US-Militärpersonal ist vor Ort, um zu helfen, auch ein Spürhund. Im Rest von Bangkok ist wieder Normalität eingekehrt, aber hier ist es ein Wettlauf gegen die Zeit.
In Thailand und Myanmar wird weiter nach Erdbebenopfern gesucht. Maximilian Seip, NDR2 Singapur. Die Proteste in der Türkei gegen Präsident Erdogan, die hören nicht auf. Nachdem der mittlerweile ehemalige Istanbuler Bürgermeister Imamoglu verhaftet wurde, protestieren tausende Menschen im Land für seine Freilassung. Die oppositionelle Partei CHP, zu der Imamoglu gehört, hatte gestern zu einer Großkundgebung aufgerufen. Immer wieder dabei scharfe Kritik und die Forderung, Staatschef Erdogan müsse zurücktreten.
Herrşey Çokgüzel olacak, alles wird gut rufen, initiiert vom Istanbuler CHP-Chef Özgür Çelik, unzählige Menschen auf einer Großkundgebung für die Freilassung Ekrem İmamoğlu's. Der Spruch ist schon lange das Markenzeichen von İmamoğlu, dem vorläufig suspendierten Bürgermeister Istanbuls. Hunderttausende sollten zu der Kundgebung kommen, rund 2 Millionen waren es, sagt CHP-Chef Özgür Özel, um die 500.000 sind vermutlich realistischer. Präsident İmamoğlu skandiert die Menge. Seine Familie kommt auf die Bühne, seine Frau, Söhne, Eltern und die Schwester. Mutter Hava lobt ihren Sohn Ekrem als fleißigen Mann, der dem Volk dient. Seit seiner Festnahme vor 1,5 Wochen kann er das nicht mehr. Und doch ist İmamoğlu selbst heute quasi dabei. Seine Partei spielt eine mit künstlicher Intelligenz erzeugte Rede von ihm ein. Den Text hat er im Gefängnis geschrieben.
İstedikleri kadar beni, bizi hapse atsınlar,
yargılasınlar. Sie können uns ins Gefängnis stecken. Schrecken vor Gericht stellen, so viel sie wollen. Das Volk hat gezeigt, dass es alle Verschwörungen zerschlagen wird. Das Volk hat gezeigt, dass es selbst der Eigentümer des Staates ist. Weiter heißt es, er habe sich nichts vorzuwerfen, müsse sich nicht gegen erfundene Vorwürfe verteidigen. So sieht er es, so sehen es seine Partei und seine Anhänger. In Wahrheit gehe es Präsident Recep Tayyip Erdogan darum, ihn politisch kalt zu stellen und die eigene Macht so zu festigen. Doch die Zustimmung für Erdogan bröckelt. Nach einer aktuellen Umfrage stützt eine Mehrheit im Land die Proteste für İmamoğlu, die längst zu Protesten gegen Erdogan geworden sind. Sie fordern lautstark, Recep Tayyip Erdogan solle abtreten. Doch mit einem freiwilligen Abtritt Erdogans oder einer vorgezogenen Neuwahl, in der İmamoğlu gegen ihn antreten kann, ist nicht zu rechnen. Die CHP weiß das und will versuchen, den Druck aufrechtzuerhalten. Jeden Mittwoch soll es fortan eine Kundgebung in Istanbul geben und jeden Samstag in einer anderen Stadt.
In der Türkei protestieren hunderttausende Menschen gegen Staatschef Erdogan. Uwe Lüb, NDR 2 Istanbul. Für diejenigen, die es jetzt vielleicht noch nicht mitbekommen haben, es ist 12.05 Uhr, gleich 12.06 Uhr, also nicht 11.06 Uhr, denn wir haben mal wieder an der Uhr gedreht. Seit der vergangenen Nacht gilt die Sommerzeit, das heißt, die Uhren wurden eine Stunde vorgestellt. Dabei finden viele Menschen in Deutschland, aber auch in Europa, dass damit Schluss sein soll. Doch seit Jahren schon steckt der Vorschlag dafür in der Europäischen Union fest. Und vor zwei Wochen sah es kurz danach so aus, als ob die EU auch kapituliert in der Frage. Eine Sprecherin der EU erklärte, dass alle Vorschläge vom Tisch geräumt werden, über die sich die Mitgliedsländer länger als 5 Jahre nicht haben einigen können. Dazu zählt auch die Zeitumstellung, hieß es zunächst, bis die Sprecherin noch mal genauer hinschaute.
So it's still on the list or not on the list? Yes, it is still on the list.
Ja, immer noch drauf. Also nicht zurückgezogen. Nein.
We have not withdrawn.
Obwohl der Vorschlag seit 7 Jahren im europäischen Gesetzgebungslimbo zwischen Kommission, Mitgliedstaaten und Parlament steckt, hat Brüssel ihn also nicht endgültig zu den Akten gelegt. Dabei hat sich in der Sache nichts geändert. Wie jedes Halbjahr dreht die Gemeinschaft an den Uhren. Obwohl viele Bürgerinnen und Bürger dagegen sind und die EU-Abgeordnete regelmäßig das Ende der Zeitumstellung einfordern, entsprechend dem Vorschlag der Kommission. Die hat 2018 empfohlen, dass sich die Mitgliedstaaten dauerhaft für Sommerzeit oder Standardzeit, also Winterzeit, entscheiden. Jean-Claude Juncker war damals Kommissionspräsident.
Da bin ich bis heute stolz darauf, dass ich das vorgeschlagen habe und traurig darüber, dass die Mitgliedstaaten das nicht umgesetzt haben.
Zuständig für die Zeitumstellung sind deren Verkehrsministerinnen und Minister, aber die haben sich zuletzt vor 6 Jahren damit befasst. Sie können sich nicht auf eine einheitliche Zeit verständigen. Manche EU-Länder wollen die dauerhafte Sommerzeit, andere die ewige Winterzeit. Griechenland und Zypern möchten an der geltenden Regel festhalten und die meisten Regierungen haben sich gar nicht entschieden. Ex-Kommissionschef Juncker betont:
Dabei ging es ja nicht darum, eine Zeit für Gesamteuropa festzulegen, sondern mit diesem Blödsinn aufzuhören, dass wir die Zeit innerhalb eines Jahres umsteuern.
Die Vorgabe der Kommission lautet, einen Flickenteppich unterschiedlicher Zeitzonen zu vermeiden, um Wirtschaft, Verkehr und Grenzpendler nicht zu belasten. Dass die EU-Staaten das Thema nicht anpacken, wird in Brüssel und Berlin auch damit begründet, dass sie in den vergangenen Jahren Wichtigeres zu tun hatten, etwa die Folgen der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zu bewältigen. Das lassen Europaabgeordnete nicht gelten, zum Beispiel die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses Anna Cavazzini.
Seit Jahren ist das Dossier im Rat blockiert, also die Mitgliedstaaten bewegen sich nicht. Und was ich ziemlich unverschämt finde, ich hatte die polnische Ratspräsidentschaft angefragt und aufgefordert, noch mal was zu tun, den Prozess anzuleiern und einfach keine Antwort erhalten.
Die EU kann sich noch immer nicht beim Thema Zeitumstellung einigen. Jakob Meyer, NDR 2 Brüssel.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.